DW Menschen und Märkte.
Google mag mobile Seiten. Facebook bekommt Druck in Indien. Jakarta ist gerade das Davos Asiens. Und Thomas Middelhoff darf das Gefängnis bald verlassen. Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Wenn der Suchmaschinenkonzern Google die technischen Details der Suche verändert, sorgt das unter Webseitenbetreibern für Aufregung. Denn viele befürchten, bei den Suchergebnissen dann schlechter abzuschneiden. Die Änderungen, die bei Google heute wirksam werden, betreffen die Suche mit dem Smartphone oder dem Tablet. Wolfgang Stufelesser mit den Einzelheiten.
Dass Google sozusagen die Motorhaube öffnet und die Art und Weise nachjustiert, wie die Suchmaschine arbeitet, ist nichts Neues. In den vergangenen Jahren hat Google zum Beispiel sogenannte Spam-Seiten abgewertet, also Webseiten, deren Betreiber versucht hatten, die Suchmaschine auszutricksen, um bei den Suchergebnissen auf den vorderen Plätzen zu landen. Panda und Pinguin hießen solche Google-Updates in den vergangenen Jahren. Doch diesmal klingt der Spitzname, den die Neuerung im Netz gefunden hat, durchaus martialisch.
The change is being called Mobilegeddon.
Dass das Google-Update in Anspielung auf Armageddon, also die alles entscheidende Schlacht zwischen Gut und Böse in der Bibel benannt wird, zeigt, welchen Stellenwert Medien- und Webseitenbetreiber dem Vorgang beimessen. Im Grunde geht es darum, dass Google testet, ob eine Webseite auch für den Abruf auf mobilen Geräten, also Smartphones oder Tablets, optimiert ist. Und wenn die Seite den Test besteht, landet sie höher in den Suchergebnissen als eine andere Seite mit vergleichbaren Inhalten, die aber eben nicht optimiert ist. Google reagiert also auf den Trend hin zur mobilen Online-Nutzung. Einem Bericht der Analysefirma Comscore zufolge verbrachten im vorigen Jahr zum Beispiel die amerikanischen Nutzer 60% ihrer Online-Zeit auf Smartphones oder Tablets und nur noch 40% auf dem klassischen PC oder Laptop. Google wolle, dass die Nutzer mit den Suchergebnissen möglichst zufrieden seien, sagt Technikjournalist Mike Elgin in der Online-Sendung Tech News Today. Deshalb liege es in Googles Verantwortung, die Seiten, die auf dem Smartphone oder Tablet nicht richtig angezeigt werden, abzuwerten. Google bietet einen einfachen Test an, bei dem man jede beliebige Webseite auf ihre Mobilfreundlichkeit prüfen kann. Die Analysefirma Portent meldet allerdings, sie habe 25.000 der meistbesuchten Websites den Test durchlaufen lassen. 10.000 seien durchgefallen, meist weil ihr Text auf mobilen Geräten nur schwer lesbar war. Diese würden nun ihre Plätze auf den vorderen Google-Suchergebnisseiten verlieren, vermutet Technikjournalist Mike Elgin.
You know, these are the top sites, right? These are sites that are likely to rank on the first page. And they're going to lose their spot on the first page because they're not, according to Google, mobile ready.
Google hat das Update schon im Februar angekündigt. Es sei also keine Überraschung, sagt Lindsay Turrentine, Chefredakteurin der Nachrichtenseite CNET. Und wer als Betreiber einer solchen Top-Webseite das Problem noch nicht gelöst habe, der sei einfach nicht aufmerksam genug.
This is not a surprise. It is not a surprise that Google has been working on this particular algorithm shift. So I kind of think, if you are a top-ranking site, and you have not fixed this problem, you're not paying attention.
Lindsay Turrentine vermutet aber noch ein anderes strategisches Ziel bei Google, und zwar mit Blick auf die nächste Generation an mobilen Geräten, sogenannte Wearables, wie zum Beispiel Smartwatches, Uhren, die sich mit dem Smartphone verbinden und so Inhalte aus dem Internet auf einem ziemlich kleinen Bildschirm am Handgelenk anzeigen.
You could sort of say that Google's forcing this hand now.
Man könnte sagen, dass Google diese Sache jetzt durchdrückt, weil sie wollen, dass das Web am Ende auch auf Android Wear-Geräten besser lebt. Ist. Bis dahin dauert es zwar noch eine Weile, aber sie brauchen solche optimierten Seiten, damit diese Geräte funktionieren. Das könnte ein Hintergedanke sein. Das Update betrifft übrigens nur die Suchergebnisse bei Anfragen von mobilen Geräten. Wer also Google auf dem Bürorechner nutzt, wird von den Änderungen vermutlich gar nichts mitbekommen.
Wir bleiben im Netz. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat eine Initiative namens Internet.org gegründet. Sie soll armen Menschen den kostenfreien Zugang zum Internet ermöglichen, außerdem Menschen in weit abgelegenen Gebieten. Was zunächst einmal gut klingt, hat in Indien eine Diskussion über Netzneutralität ausgelöst. Denn von dem freien Internet profitieren vor allem einige wenige Firmen, allen voran Facebook selbst. Jürgen Webermann berichtet.
Es lief alles so gut an für Mark Zuckerberg, für Facebook und auch für den Konzern Reliance, eine der mächtigsten Firmen in Indien. Wir möchten ein freies Internet, skandierender junge Protestler. Und die Stimme aus dem Off sagt, das Internet ist heutzutage nicht frei. Die Botschaft dieses Werbespots von Reliance und Facebook lautet, wir machen das Internet frei. Und was das aus seiner Sicht bedeutet, hat Mark Zuckerberg vergangenen Herbst während eines Besuchs in Neu-Delhi versucht zu erläutern.
We believe that connectivity is a human right.
Wir glauben, dass eine Netzanbindung ein Menschenrecht ist. Und das sicherzustellen, ist eine der größten Herausforderungen unserer Generation. Die meisten hier, die kein Internet haben, leben auf dem Land und sie haben auch keine Straßen und keinen Strom. Es gibt mehr als 600.000 Dörfer in Indien, denen es genau so geht. Indiens bittere Realität. Zuckerberg sprach alles an. Und er versprach mit seiner Initiative Internet.org zu helfen. Internet.org soll denjenigen Menschen Zugang zum Internet verschaffen, die es sich bisher nicht leisten können oder deren Dörfer nicht ans Internet angebunden sind. Es gibt nur zwei Haken an der Sache. Wer in Indien diesen einfachen Zugang haben möchte, muss den Konzern Reliance als Mobilfunkanbieter nutzen. Reliance ist mächtig. Sein Chef Mukesh Ambani gilt als einer der reichsten Inder. Außerdem sind über Internet.org nur wenige Seiten überhaupt kostenlos erreichbar, darunter natürlich Facebook. Für den Rest müssten auch Arme zahlen. Die Firmen, die bei Internet.org mitmachen, stehen jetzt in Indien unter Dauerfeuer. Vier Konzerne haben sich bereits zurückgezogen, darunter drei Medienhäuser mit großen Fernsehsendern und der größte indische Reiseveranstalter. Unter dem Slogan Save the Internet protestieren seit Wochen Nutzer in Indien gegen Internet.org und einen anderen großen Provider, die Firma Airtel. Airtel will die Datengebühren erlassen, wenn Nutzer bestimmte Seiten von Airtel-Partnern aufrufen. Wenn Firmen an Airtel Geld zahlen, sollen sich ihre Seiten schneller aufrufen lassen. 750.000 Internetnutzer haben sich bereits über Save the Internet gegen diese Pläne ausgesprochen und sie fordern die Behörden auf, für Netzneutralität zu sorgen, also dafür, dass alle Daten im Internet gleich behandelt werden. Wir haben gefühlt, dass hier das Prinzip der Netzneutralität verletzt wird. Wir wollen sicherstellen, dass das Internet demokratisch und für jeden gleich erreichbar bleibt. Erklärt ein sichtlich angekratzter Mukesh Sharma, der das größte indische Internet-Einkaufshaus Flipkart leitet. Flipkart hat sich von Airtel wieder verabschiedet, nachdem tausende Kunden protestiert haben, unter anderem indem sie der Flipkart-App schlechte Noten verpassten. Das traf Sharmas Unternehmen. Die Regierung in Neu-Delhi will den Bruch der Netzneutralität eigentlich gestatten, denn um alle Inder ans Internet anzubinden, wären gewaltige Anstrengungen nötig. Mark Zuckerberg reagierte inzwischen auf die Kritik aus Indien. Er sagte, eine gesponserte Netzanbindung sei immer noch besser als überhaupt keine. Zuckerberg will weitermachen mit Internet.org und auch die Firma Airtel will ihr umstrittenes Programm fortführen, trotz aller Proteste.
Aus Indien, Jürgen Webermann. Das Weltwirtschaftsforum in Davos findet jährlich im Januar statt, in den verschneiten Schweizer Bergen. Doch es gibt regionale Ableger. Gastgeber für die ostasiatische Version ist seit Sonntag Indonesiens Hauptstadt Jakarta. Rund 700 Politiker und Unternehmer sind angereist. Wichtige Themen sind die Asiatische Wirtschaftsunion, die Ende des Jahres an den Start gehen soll, aber auch die Entwicklung Indonesiens selbst, dem größten islamischen Land der Welt. Von dort berichtet Udo Schmidt.
Indonesien ist für viele Ökonomen ein Land der Superlative. 250 Millionen Einwohner, Wachstumsraten von mehr als 5%, ein ständig zunehmender Mittelstand und damit ein starker Binnenmarkt. Gerade in den Großstädten wie Jakarta und Surabaya nimmt das verfügbare Haushaltseinkommen laufend zu. Die Menschen kaufen Autos, elektronische Konsumartikel, eine Hauptquelle des Wachstums. Sagt etwa der Chefökonom der weltweit operierenden Beratungsfirma IHS, Rajiv Biswas. Er sieht aber auch Probleme auf das größte islamische Land der Welt zukommen. Die starke Abhängigkeit von Rohstoffen etwa hält er für schwierig. Das große Fragezeichen ist, ob Indonesien eine eigene Produktion aufbauen kann, um nicht nur auf Rohstoffexporte angewiesen zu sein. Indonesiens noch neuer Präsident Joko Widodo ist seit Oktober vergangenen Jahres im Amt und angetreten, die Infrastruktur des Landes zu verbessern. Eine Herkulesaufgabe. Straßen, Schienen, Häfen müssen erneuert und ausgebaut werden. An der Stromversorgung mangelt es im ganzen Land. Joko Widodo, der Reformer, ist ein aufrechter Demokrat. Das aber, sagt der Wirtschaftsprofessor Kishore Mabubani, reicht nicht.
Democracy is never enough. So together with democracy.
Demokratie allein ist nie genug. Man braucht auch eine tolerante Gesellschaft und einen offenen Markt, um Wachstum zu erreichen, damit die Menschen nicht von der Demokratie enttäuscht sind. Der indonesische Markt aber ist so offen nicht. Gerade Joko Widodo baut neue nationalistisch anmutende Hürden auf. Alle Ausländer, die als Arbeitskraft ins Land kommen, sollen eine Prüfung in der Landessprache Bahasa ablegen. So fordert es zumindest ein Gesetzentwurf. Die Ausbeutung des großen Mahakam-Gasfeldes soll zurück in die Hände des staatlichen, gänzlich unprofitablen Unternehmens Pertamina gegeben werden. Pläne, die für Verunsicherung sorgen. Und auch wenn die junge Generation des Inselreiches Indonesien mit dem Internet eng verbunden ist und weltweit über Social Media kommuniziert, die Älteren haben noch nicht nachgezogen, sagt Amanda Putri Widarmono, die Gründerin der Stiftung We the Teachers, selber Ende 20. Wir können es in meinem Bereich der Bildung gut beobachten. Nur 3 der 15 Lehrer, mit denen ich derzeit arbeite, haben eine eigene E-Mail-Adresse. Das ist natürlich ein Missverhältnis zwischen den Lehrern und den Schülern der jungen Generation der Zukunft. Die Älteren müssen die Welt der Jungen verstehen lernen. Die Jungen müssen natürlich auch die Erfahrung der Älteren respektieren. Viel also muss noch im 250 Millionen Einwohnerstaat geschehen. Joko Widodo, der Präsident Indonesiens, auf dem viele Erwartungen lasten, hat mehr zu leisten, als in einer Amtszeit zu schaffen ist. Und das, ohne über eine eigene Mehrheit im Parlament zu verfügen, mit vielen Kompromissen also.
Udo Schmidt berichtete aus Jakarta. Thomas Middelhoff war früher ein Star unter deutschen Managern. Er führte Konzerne wie Bertelsmann und die Karstadt-Mutter Akandor. Seit November sitzt er in Haft, verurteilt zu 3 Jahren Gefängnis wegen Untreue und Steuerhinterziehung. Doch Middelhoff ist krank. Ein Gericht setzte den Verzug der Haftstrafe aus. Denise Friese berichtet aus Essen.
Noch ist der ehemalige Topmanager Thomas Middelhoff nicht auf freiem Fuß, aber sobald er die Auflagen der Richter erfüllt, darf er das Gefängnis bzw. die Hautklinik verlassen. 2 Bedingungen sind zunächst notwendig. Middelhoff muss eine Kaution von rund 900.000 Euro hinterlegen und er muss alle gültigen Pässe abgeben. Aber auch für draußen gibt es Auflagen. Middelhoff muss in Deutschland bleiben und sich regelmäßig melden. Außerdem schätzen die Richter die Fluchtgefahr inzwischen geringer ein, weil der 61-Jährige in der Haft erkrankt ist und sich regelmäßig behandeln lassen muss. Die Vorwürfe der Anwälte, Middelhoff sei durch Schlafentzug im Gefängnis krank geworden, weist das Essener Landgericht zurück. Ein medizinischer Gutachter konnte diesen Zusammenhang nicht bestätigen. Middelhoffs Anwälte sehen die Haftbedingungen als Grund für seine Erkrankung an. Sie sprechen von Schlafentzug, weil Thomas Middelhoff in seiner Zelle zu Beginn der U-Haft im 15-Minuten-Takt kontrolliert wurde. Das NRW-Justizministerium weist diese Vorwürfe zurück. Die Kontrollen seien zu Middelhoffs Schutz gewesen und er habe sich nie beschwert.
Mit diesem Bericht von Denise Friese sind wir am Ende der Sendung. Christoph Grove in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.